Wir sind in einer Serie heute Morgen und die Serie heißt Wir sind Oase, wir sind mutig und wir wollen wirklich schauen, was es bedeutet, um diesen Mut zu haben in unseren Herzen. Ich denke, heute werde ich das letzte Mal über mutig oder Kühnheit sprechen und dann werden wir diese Serie auch verfolgen mit anderen Themen. Aber ich möchte mit einem kurzen Witz anfangen. Es gab einen Pastor, der vor der Polizei zur Kontrolle angehalten wurde. Und der Polizei, das Fenster ging auf und dann roch er etwas. Und dann roch er Alkohol. Und er sah so einen Kanister an der Beifahrersitz. Und dann fragte dieser Polizist, haben Sie etwas getrunken, Herr Pastor? Und er sagte, was haben Sie getrunken? Und dann sagte er, Wasser. Und dann, ja, das hat er gesagt, darf ich den Kanister mal sehen? Und er nahm den Kanister, er roch dran und es war Wein. Und er sagte, da ist Wein drin. Und dann sagt der Pastor, na sowas, hat Jesus wieder etwas getan. Die Bibelstelle ist Philipper 4, Vers 6 bis 9. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken und alles bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, erwägt das oder richte deine Gedanken darauf. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, tu das. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Vorletzte Woche, als wir noch über dieses Thema gesprochen haben, gab das den Bereich von Sorgen, dass Sorgen etwas ist, wenn wir uns Sorgen machen, dann ist es ein Steh im Weg oder ein Hindernis, um in das hineinzukommen, was Gott will und wenn es um Kühnheit geht. Eine Sache, die uns sehr bremsen wird, um kühne Glaubensschritte zu gehen, ist, wenn wir uns Sorgen machen. Und deswegen sagt der Paulus hier in der Philipperbrief, seid um nichts besorgt. Wir haben geguckt, dass es so viele Sachen gibt, wofür wir uns Sorgen machen können. Weißt du, manche Leute sagen, all diese vielen Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland kommen, wie werden wir das schaffen, wie wird es gehen, wird es wirklich, können wir das an, dann gibt es diesen Terroranschlag, eben jetzt ganz nah, erst Paris, jetzt Brüssel und dann macht man sich Sorgen. Dann gibt es Zika-Virus in Nord- und Südamerika, dann gibt es Online- und Internetbetrug und all diese Sachen. Wir leben in einer Welt, die sehr unsicher geworden ist. Und Jugendliche machen sich Sorgen, wie wird es weitergehen mit meiner Zukunft, wenn ich in Rente gehe. Ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn ich in Rente gehe. Und dann denke ich an meine Kinder und wenn die in Rente gehen, wenn der Herr noch nicht zurückgekommen ist, wie wird es dann sein? Weißt du so? Und wir können uns richtig Sorgen machen um die Situationen um uns herum, um die Sachen, die um uns herum passieren. Aber Paulus schreibt in einer Situation, als er im Gefängnis sitzt, als er das Evangelium von Gott, das die gute Nachricht von Jesus weitergeben will und deswegen gefangen genommen wird und er im Gefängnis sitzt und er alle Grund hatte, sich Sorgen zu machen, wie wird es jetzt weitergehen, was wird jetzt passieren und wie ist damit und damit und damit, sagt er aus seiner Situation, als er die Philippa schreibt, seid um nichts besorgt. Sorgen machen hilft gar nicht. Sorgen machen hilft nicht. Joyce Meyer, die hat gesagt, Sorgen machen ist eine Anzahlung machen über Sachen, die du wahrscheinlich nie bekommen wirst. Ja, wir machen eine Anzahlung auf etwas, aber wenn ich eine Anzahlung mache, dann will ich es auch bekommen. Und so machen wir uns Sorgen, wir machen eine Anzahlung auf etwas, was nie uns sein wird oder vielleicht nie. Wir wissen es nicht. Und gerade deswegen hat es keinen Zweck, um sich Sorgen zu machen. Wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir auch darüber gesprochen, wie wir uns dann eigene Stürme kreieren. Weißt du, es gibt Stürme im Leben, aber manchmal kreieren wir uns unsere eigenen Stürme. So wir fangen an, uns Sorgen zu machen über Sachen, wo es überhaupt nicht notwendig ist. Und Sachen, die dann kommen sind, wir kreieren Stürme durch die Worte, die wir sprechen. Worte der Zweifel, Worte der Ärger, Worte der Sorge. Und so, ja, wenn, meine Erfahrung hat mir gelehrt, dass das und das, wenn das passiert, dann wird das kommen. Und dann gucke ich mich Sachen im Fernsehen an und dann geht es um irgendein Essen und das, wenn du das isst, dann hast du schlechte Karten. Aber wenn du das wieder isst, dann, das ist auch krebserregend und das ist, und da kann man nichts mehr essen. Oder man fängt sich an, Sorgen zu machen über Sachen, wofür oder worüber man sich keine Sorgen machen soll. Dann kommt irgendein Programm im Fernsehen oder, und dann haben sie es über Herzinfarkte oder was auch immer und dann fühlt man, ja, so irgendwie, ja, ich habe so ein komisches Gefühl schon länger im Arm und vielleicht ist das ein Und dann gehen wir gucken und dann machen wir Recherche oder wir haben ein Stechen im großen Zeh und dann gehen wir und dann steht im Internet, und Internet lügt nie, und Internet steht dann, dass wenn du ein Stechen im großen Zeh hast, dann könnte es etwas mit deiner Dame zu tun haben. Und dann, wir machen uns verrückt über Sachen, worüber uns sie eigentlich nicht verrückt machen sollen. Seid um nichts besorgt. Es kann auch durch die Herangehensweise sein, dass wir eigene Stürme kreieren. Wir leiden an Aufschieberitis und machen alles auf dem letzten Drücker. Wir gehen zu spät ins Bett. Wir haben dann Schwierigkeiten, am nächsten Tag aufzustehen. Wir kreieren somit unsere eigenen Wellen und sagen, Herr, warum stürmt es, warum tobt es so? Aber wir kreieren unsere eigenen Wellen. Oder wir kreieren unsere eigenen Stürme, indem wir die falschen Stimmen Gehör verschenken. Wir schauen uns ständig Nachrichten an, die unsere Frieden rauben. Und das müssen wir uns nicht antun. Seid um nichts besorgt. Und diese Bibelstelle geht weiter. Denn hier steht, seid um nichts besorgt, sondern, jetzt kommt, was wir tun sollen, lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagungen euer Anliegen vor Gott kund werden. Und das ist eigentlich die Herangehensweise, die wir machen sollen. Wenn Sachen im Leben passieren, und ich sage nicht, dass wir keine Vorsorge treffen sollen, darum geht es nicht, aber es geht um einfach Sorge machen. So, ich denke, jeder vernünftige Mensch trifft Vorsorge. Und Vorsorge treffen ist gut, ist auch biblisch. Aber Sorge machen, das hat überhaupt keinen Zweck. Aber wenn wir uns die Vorsorge getroffen haben, und Sachen kommen, Stürme kommen, Sachen passieren, wodurch unser Frieden geraubt wird, dann ist es wichtig, dass wir diese Sachen nehmen und dass wir sie im Gebet und Flehen mit Danksagung Gott vorlegen. Dass wir zu Gott gehen und es ihm sagen. So wie, da steht mit Flehen, Gebet und Flehen. Flehen, ich weiß nicht, ob ihr, wie ihr Flehen seht, aber Flehen ist nicht so, ach, oh Herr, nein, es ist ein leidenschaftlicher Schrei aus dem Herzen. Oh Gott, hilf mir. Oh Gott, ich verstehe es nicht. Und wir können das einfach zu Gott bringen. Aber es soll nicht dort aufhören. Wir sollen es bringen mit Gebet und Flehen und Danksagung. Denn wenn wir lernen, Dank zu sagen, dann schließen wir den Kreis. Dann schließen wir den Kreis. Wir können uns nie richtig Sorge machen, wenn wir Dank sagen. Also wenn Dankbarkeit entsteht, und ich weiß, manchmal ist es ein Glaubensschritt, weil du hast das Gefühl, ich habe nichts, um dankbar dafür zu sein. Aber wenn wir tiefer greifen, dann werden wir sehen, dass es vieles gibt, wofür wir dankbar sein können. Also ich habe heute Morgen, als wir gebetet haben, kam einfach dieser Gedanke, Herr, danke für ein Dach auf, wie heißt das, über dem Kopf. Die Flüchtlinge in Idomeni haben das nicht. Und es gibt viele andere, die es auch nicht haben. Und solche Sachen sehen wir als selbstverständlich, aber für viele Menschen hier auf Erden ist es nicht selbstverständlich. Und deswegen können wir dankbar sein, dass wir es haben. Können wir dankbar sein für das Gute, was wir von Gott bekommen haben. So, wir fangen an mit, lass eure Anliegen durch Gebet und Flehen mit Danksagung Gott kund werden. Wir sollen Gott erzählen. Und der zweite Punkt steht in der nächsten Bibelstelle. Und da steht, alles, so übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, erwägt das oder das erwägt. Und das, die Gedanke hier ist, richte deine Gedanken darauf, sei darauf bedacht. Richte deine Gedanken auf diese Sachen. Wenn wir weggehen wollen von Sorgen und Sachen, die unseren Mut und unsere Kühnheit rauben, dann müssen wir uns ganz bewusst richten, unsere Gedanken trainieren, unsere Gedanken, und darum geht es heute Morgen, wir müssen unsere Gedanken richten auf das, was gut, was ehrbar, was rein, was uns weiterbringt, nicht was uns weiter runterzieht. Oft kommen Sorgen und verlässt uns den Mut, weil wir unsere Gedanken auf Sachen richten, worauf wir sie nicht richten sollen. Und deswegen sagt die Bibel, dass wir erneuert werden sollen in unser Denken. Ich kann euch sagen, der Bereich hier ist oft Kriegsgebiet. Da ist ein Kampf. Die Bibel nennt es auch so. In 2. Korinther 10, Vers 4 und 5, da steht, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanke gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir nehmen die Gedanken, die sich gegen Gottes Erkenntnis erhöhen wollen, die sich breit machen wollen, die sich wie eine Festung darstellen wollen. Und manchmal können Gedanken wirklich Festungen sein. Das sind Sachen, die du irgendwie nicht los wirst. Es gibt manche Leute, die haben Probleme mit Wut. Ja, und sie haben immer wieder bestimmte Gedanken Raum gegeben in ihr Leben. Und irgendwann sind diese Sachen Festungen geworden. Und man kämpft dagegen, und irgendwie schafft man das nicht. Es gibt Pornografie oder sexuelle Unreinheit. Ja, sind manchmal Sachen, die eine Festung geworden sind. So, man hat es einmal, zweimal und irgendwie hat man sich daran gewöhnt. Und dann will man davon loswerden, aber es geht irgendwie nicht. Es ist eine Festung geworden. Sachen wie Minderwert. Wenn du ständig hörst, du bist nichts wert, du kannst nichts, du wirst eh nicht schaffen. Und oft ist es so, wenn wir das sehr jung hören, diese Stimme, dann irgendwann fangen wir es an zu glauben. Und um diese Lüge, um davon frei zu werden, Oft sind solche Sachen Festungen geworden. Sie haben sich verankert in dein Denken. Sie haben sich verankert. Und obwohl du anders denken willst und obwohl du, wenn du die Bibel liest, du etwas anders liest, kommst du immer wieder zurück auf diese Gedanken. Sorgen, bei Sorgen geht es genauso. Wenn wir uns ständig, weißt du, manche Leute sagen mir, ich kann meine Sorge nicht abstellen. Es gibt keinen Knopf, wo ich sage, Sorge aus. Das ist eine Lüge. Wir können unsere Sorge abstellen. Wir können den Weg, um uns nicht mehr Sorgen zu machen, kennenlernen. Es ist ein Kriegsgebiet. Das bedeutet, es wird nicht einfach so einfach gehen, aber wir müssen dagegen kämpfen. Wir müssen kämpfen und wenn wir den Kampf angehen, dann werden wir gewinnen. Und dann werden die Sorgen und die Probleme und die Nöte und das falsche Denken wird gehen müssen. Denn die Waffe unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. So, das, was Gott uns gibt, hat die Macht, hat die Fähigkeit, hat die Autorität, um Festungen zu zerstören. Diese Gedankengebäude, diese Türme, die in unsere Gedanken sich festgemacht haben, sie können zerstört werden. Denn so zerstören wir jede Höhe, jede Vernünftelei, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen diese Gedanken, nehmen wir gefangen und platzieren sie quasi unter die Gehorsam Christi. Okay, wie machen wir das? Also wenn ein Bruder in Suriname hat mir mal gesagt, es war so ein lässiges Gespräch und dann hatten wir darüber gesprochen, ja, wie reagieren wir, wenn wirklich etwas Schlimmes passiert, so wo wir betroffen sind oder wo unsere Familie betroffen ist. Werden wir vergeben können, werden wir, weißt du, solche Sachen. Und er hat gesagt, oh, ich habe eine bestimmte Situation erwähnt, und er hat gesagt, oh, wenn das passiert, da würde ich nichts anderes machen. Ich würde Gott fragen, Herr, gib mir, kannst du 5 Minuten kurz wegschauen und dann werde ich einfach das tun, was ich tun will. Kennen wir das? Kennen wir die Situationen, wo wir einfach sagen, oh Herr, ich weiß, dass dein Wort das und das und das sagt, aber alles in mir sagt etwas anderes. Kannst du kurz 5 Minuten wegschauen, damit ich einfach das tun kann, was ich tun möchte? Aber dieser Kampf, den wir im Kopf haben, die in unserem Kopf stattfindet, diese Lügen, weil es sind Lügen, die können hartnäckig sein. Aber wir können sie überwinden. Eine Sache, was passiert ist, wir sehen diese Gedankengebäude als Wahrheit an, obwohl sie nicht die Wahrheit sind. Oft sind es Fakten, aber sie sind nicht die Wahrheit. Was meine ich damit? Jesus Christus, er ist gestorben. Aber das ist ein Fakt. Aber die Wahrheit ist, Jesus hat gesagt, ich bin der Auferstehung. Das ist die Wahrheit. Und wir mit unserem menschlichen Verstand würden wir sagen, ja, das geht irgendwie nicht so. Jesus ist die Auferstehung, aber er stirbt. Aber weil er die Auferstehung ist, ist er nach 3 Tagen vom Toten auferstanden. Denn ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist Wahrheit, das andere ist Fakt. Es gibt Fakten, wodurch wir gehen. Es gibt Sachen, die kommen, wodurch wir uns Sorgen machen. Es gibt Sachen, die kommen, wodurch unsere Gedanken angegriffen wird. Aber wir müssen die Wahrheiten anschauen. Was ist damit gemeint? Wie kämpfen wir gegen diese Gedanken, die kommen, die nicht von Gott sind. Erstens, was sie tun, ist, wir bauen positive Festungen, voller Erkenntnis Gottes. Der Name des Herrn ist eine Festung, sagt die Bibel. Der Gerechte geht hin und er bergt sich dort. So, den Namen Jesus können wir benutzen, wenn diese Gedanken kommen. Das andere, was wir tun sollen, ist, wir sollen positive Festungen sollen wir in unser Leben aufstellen. Das bedeutet, wenn du dein ganzes Leben gehört hast, du kannst nichts, du kannst nichts, du kannst nichts, du kannst nichts. Die Bibel sagt, ich vermag alles in dem, der mich mächtig macht. Was sagt die Bibel? Ich kann alles in dem, der mich Kraft schenkt. Okay, was wollen wir glauben? Wollen wir Fakten glauben oder wollen wir Wahrheit glauben? Dankeschön. Und dann sollen wir da in diese Richtung gehen. Dann sollen wir, und weißt du, und wenn das deine Situation ist, ich nenne jetzt eine Situation, aber es können viele verschiedene andere Sachen sein, wodurch wir gehen. Aber wenn das deine Situation ist, dann sollst du anfangen zu proklamieren. Ich kann alles. Meine Mama hat gesagt, ich kann nichts. Meine Lehrerin hat gesagt, ich kann nichts. Die Situationen haben gezeigt, dass ich nichts kann. Das sind die Fakten. Aber ich kann alles. Durch Jesus, der mich mächtig macht. Und wenn ich das anfange, sei praktisch. Wenn du aufstehst morgens, schau in den Spiegel und sprich zu der Person, der dich anschaut. Und sag, hallo, du kannst alles. Durch dem, der dich mächtig macht. Also, und das Gleiche, was mit Minderwert, für Minderwert gilt für Sorgen, gilt für, wenn wir mit Immoralität oder mit unreinen Gedanken kämpfen, wenn wir mit Wut kämpfen, wenn wir mit alle verschiedenen Sachen, wir können diese Sachen nehmen und wir sagen, das ist nicht meine Identität, das ist nicht, wer ich in Christus bin. In Christus bin ich eine neue Schöpfung, das Alte ist vorbei, das Neue ist geworden. Das war vielleicht der alte Winston, das war vielleicht der alte Mensch. Aber jetzt kann ich anders, weil ich in Christus, nicht aus meiner eigenen Kraft, aber in Christus bin ich anders. Ich hoffe, dass das Hoffnung schenkt. Ich hoffe, dass das Mut schenkt. Ich hoffe, dass, und um diese Schritte zu gehen, brauchen wir Mut. Wir müssen Schritte gehen, um in das hineinzukommen. Weil es ist viel einfacher, um einfach da zu bleiben und in deiner Situation aufzugeben, als zu sagen, nein, ich gehe den Kampf an. Es ist Krieg. Also die Bibel sagt, wir sollen den guten Kampf des Glaubens sollen wir kämpfen. Und das hat mit solchen Sachen zu tun. Das hat nicht mit Waffen und so, wie heißt das, aber das hat mit der Krieg ist hier im Kopf. Aber es ist gut, um diese Beispiele, die wir vielleicht in wirklichen Krieg sehen, zu nehmen und zu schauen, okay, wie wird das angewandt in meine Situation? Und das eine ist, wir sollen diese Gefühle, diese Gedanken sollen wir nicht als unsere Freunde sehen. Das ist der Feind. Jemand hat mal gesagt, Gott kann uns nicht von unseren Freunden befreien. Also es gibt manche Sachen, die wir, wenn wir ehrlich sind, wir wollen sie nicht loslassen. Sie sind unsere Freunde. Aber da muss in unseren Herzen muss es passieren, dass wir anfangen, diese Sachen zu hassen, so wie Gott sie hasst. Dass wir sagen, nein, das bin ich nicht. Das ist nicht der Weg, den Gott für mich hat. Ich möchte in das hineinkommen, was Gott für mich hat. Wir sollen anfangen, diese positiven Festungen zu bauen. Ich bin geliebt. Ich bin mehr als Überwinder. Wenn du Sorgen hast, alles ist in Gottes Hand. Alles, alles, dein Leben ist in Gottes Hand. Lass los. Lerne, ihm zu vertrauen. Ja, aber wenn. Nein, nichts aber wenn. Lass los. Vertraue ihm. Und die Gedanken, die falsche Gedanken, die dann kommen. So, wir sollen eine Sache, sollen wir tun, positive Festungen bauen. Das andere, was wir tun sollen, ist, wir sollen die falschen Gedanken sollen wir gefangen nehmen. Und sie, jemand hat mal gesagt, wir sollen unsere Gedanken verhören. Hm? Wer hat das gesagt? Also in ein Verhör, wenn es zu, es gab diese Terroranschläge und der Abdeslam würde, Salah Abdeslam würde verhört. Und dann haben die einen ganz großen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber der Abdeslam hat gesagt, er will mitwirken mit der Autorität, mit den Autoritäten. Und dann haben sie ihn verhört. Und ich weiß nicht, wie der Verhör gewesen ist, aber eine Sache, die sie nicht gefragt haben, ist, gibt es noch andere, sind noch andere weitere Attentäten geplant? Und dann denke ich, das haben die nicht gefragt, was haben sie denn gefragt? Ich meine, das ist doch eine der Hauptsachen, die man fragen soll. Und weil sie das nicht gefragt haben, war da keine Information. Ich weiß nicht, ob er dann es gesagt hätte, aber die Tatsache, dass sie ihn verhört haben und ihn nicht gefragt haben, hat dazu, dass sie jetzt ganz blöd dastehen, weil jetzt ist etwas passiert und sie hätten es aber fragen können. In unseren Gedanken ist es auch so. Wer hat das gesagt? Also als Eva und Adam von der Schlange verführt wurden, dann hat der Feind angefangen und hat quasi diese Verhörtaktik angewandt, hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Und was hat das bewirkt? Es hat bewirkt, dass Zweifel entstand. Hat Gott wirklich gesagt? Okay, die Sachen, die du glaubst, die Sachen, wer hat das gesagt? Hat Gott das gesagt? Haben deine Gefühle das gesagt? Wer hat das gesagt? Und so sollen wir ohne Mitleid, sollen wir diese Gedanken sollen wir verhören. Und die sollen sie fragen, wer hat das behauptet? Und so, die Wahrheit, die Gott hat, soll ans Licht kommen. Weißt du, Gott hat zu Mose gesagt, führe mein Volk aus Ägypten. Und er sagt, ich kann nicht, denn ich kann nicht sprechen. Was hat Gott gesagt, was hat er gesagt? Was war der Plan Gottes und was war seine Reaktion darauf? Der Gideon sagt, oder Gott sagt zu Gideon, du streitbarer Held, erlöse mein Volk. Gideon sagt, ich kann nicht. Denn ich bin der Mindeste unter alle anderen. Und das ist so oft unsere Reaktion, dass wenn Gott etwas sagt, dass wir es nicht den Glauben schenken, die wir es eigentlich schenken sollen, aber wenn die Umstände und wenn der Teufel und wenn alle anderen reden, das nehmen wir als Wahrheit. Wer hat das denn gesagt? Und wir sollen wieder zurückgehen, um zu sehen, das hat Gott gesagt. Das hat Gott zu mir gesprochen. Das hat Gott in sein Wort offenbart. Das ist die Wahrheit. Und damit gehen. Wir sollen diese Schritte, sollen wir mutig vorangehen. Wir sollen mutig vorangehen. Wir sollen ein Held, wir sollen Helden sein. Also so in Gideon, Gideon wird genannt, du streitbarer Held. Und die Geschichte von Gideon hat mich so oft ermutigt, weil ich sehe mich ein bisschen zurück in Gideon. Gideon wird von Gott Held genannt, aber seine Vorstellung von Held war etwas anderes. Er sagt, ich bin kein Held, ich bin der Feigste, ich bin der Kleinste, die ganze Situation, du musst dich vorstellen, er ist sich am Verstecken für den Feind und macht seine Arbeit, weil er sich versteckt. Und während in dieser Situation kommt der Engel des Herrn und sagt, du streitbarer Held. Und ich denke, der Gideon denkt bei sich selbst, hör auf, du veräppelst mich hier, hör auf. Ja, ich habe es verstanden. Ja, ich weiß. Ich bin hier, ich verstecke mich, ich habe Angst und du sagst, du streitbarer Held. Aber der Engel sagt, nein, das habe ich wirklich gemeint. Du streitbarer Held. Was machte Gideon zum Held? Nicht, dass er keine Angst hatte. Oft denken wir das. Ne? Wenn ich keine Angst habe, dann bin ich ein Held. Nein. Ein Held ist jemand, der Gottes Wille tut, obwohl er Angst hat. Der gehorsam ist, auch wenn alles in ihm sagt, nein. Und das war Gideon. Gideon, er ist gegangen, obwohl er Angst hatte. Er ist dann nicht tagsüber gegangen, er ist abends gegangen, aber egal, er hat das getan, was Gott gesagt hat, was er tun soll. Und das machte ihn zu einem Helden. Das machte, dass er mutige Schritte vorangeht. Wir sind Oase, wir sind mutig und wir wollen die Schritte gehen, die Gott für uns hat. Und eine Sache, dass wir angehen sollen, ist die Gedanken, die uns davon abhalten, um das zu tun, um die mutigen Schritte zu gehen, die Gott möchte, dass du gehen sollst. Dann geht diese Bibelstelle geht weiter. Er sagt, und was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, tut dies. Also die Sachen, die wir hören, die Sachen, die wir sollen sie dann in der Praxis umsetzen. Er sagt, tu es. Höre es nicht nur, sehe es nicht nur, verstehe es nicht nur, aber tu es. Denn das ist mutig. Das ist Kühnheit. Ist, wenn wir das, was wahr, was ehrbar, dass wir daran denken, dass unser Denken sich verändert und dann auch die Schritte gehen, um in das hineinzukommen, was die Veränderung bewirken soll. Und da steht, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich finde es interessant, diese Gedanke fängt an mit, dass wir unsere nichts besorgt sein sollen und durch Gebet und Flehen mit Danksagung alles an Gott geben sollen und der Friede Gottes, der alle Verstand übersteigt, wird unsere Herzen behüten. So, das ist die erste Verheißung. Und dann geht es weiter, alles was ehrbar, alles was wahr ist, denke daran und tu es und der Gott des Friedens wird bei euch sein. So nicht nur, dass der Friede Gottes mein Herz berührt, aber der Gott des Friedens selbst ist mit mir. Und das macht Mut. Es gibt so ein Bild, wo ein Mensch so ganz klein ist und der Feind ganz groß vor ihm, aber der Feind, der flieht, weil hinter ihm ein Jesusbild da ist, der viel, viel, viel größer ist als ihm. Und er sieht das aber nicht so, er hat das Gefühl, er sagt, wow, das haben wir gut getan. Weißt du so, der Feind hat Angst für mich. Aber der Feind hat Angst für Jesus. Der Gott des Friedens ist mit uns, ist bei uns. Und weil der Gott des Friedens bei uns ist, kann ich alles tun. Kann ich alles erreichen. Kann das, was sein soll, kann geschehen. Das war eigentlich meine Predigt. Ich möchte noch zwei Sachen einfach so aus dem Nähkästchen plaudern. Einfach so aus meinem Herz erzählen. Und das erste ist, vorletzte Woche, ist der Klaus Jüssen gestorben. Wir haben sehr lange für ihn gebetet, sehr viele Leute haben für ihn gebetet. Und am Ostermontag ist Ursula Hemm gestorben. Und auch viele haben für sie gebetet. Beide hatten Krebs, beide kamen bei uns in der Gemeinde. Und Gott hat uns verheißen, dass Heilung in der Gemeinde stattfinden wird. Und wir haben das, ich habe überall und immer wieder Heilung gesehen. Es war interessant, ich habe noch erzählt, als ich in Spanien war, wie viele Leute gekommen sind und wie viele Heilungen geschehen sind. Und das ermutigt. Und das zeigt mir, dass Gott heilen möchte und auch Gott heilen wird. Und dann geschehen solche Situationen und dann, ich will jetzt nicht eine theologische Auseinandersetzung haben oder machen über Heilung überhaupt, denn Gott heilt. Aber es war so, dass Heidi hat mich angerufen und die Roswitha hat gefragt, ob ich kommen möchte, um für Klaus zu beten. Und dann habe ich Heidi zurückgeschrieben und habe ihr gesagt, morgen kann ich so, wenn du möchtest. Es war Montagabend. Und habe ich gesagt, lass uns einen Termin machen für morgen. Und dann ruft sie mich an und sagt, wir gehen jetzt, weil es geht ihm sehr schlecht, ob ich bereit wäre, mitzukommen. Ich sage, ja klar, so wie sind ich. Sie haben mich abgeholt, wir waren noch beim Gebet, da waren Leute auch am Beten, haben gesagt, lass uns für ihn beten, es geht ihm ganz schlecht, wir gehen jetzt hin und werden für ihn beten. Und dann sind wir unterwegs und unterwegs kommt die Nachricht, dass er gestorben ist. Und ich weiß noch, im Auto, als wir unterwegs waren, habe ich angefangen zu beten und habe gesagt, Herr, wir vertrauen dir für Heilung. Herr, dein Streben ist uns Heilung geworden. Und ich habe in Zungen gebetet, habe mich einfach vorbereitet auf dem Gebet da. Und ich habe gemerkt, wie Glauben in mein Herz hochkommt. Und wo ich das Gefühl hatte, ja, Gott wird etwas tun. Und dann sind wir unterwegs und dann kommt diese Nachricht, dass er schon tot ist. Und nun. Und ich war irgendwie so auf einem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist es mir egal, aber ich werde für ihn beten, dass er vom Toten aufersteht. Ich verstehe das nicht und ich habe das eigentlich so noch nie getan, aber dann, wir sehen in der Bibel, dass Gott auch Leute vom Toten auferstehen lässt. So, wir gehen dafür. Weißt du, ich habe Friedrich noch geschrieben, so bitte bete mit. Wir fahren einfach weiter und wir kommen dort. Und dann kamen wir dort im Raum und der als Roswitha war dabei und ich habe für ihn gebetet, dass er vom Toten aufersteht, aber da war keine, eigentlich habe ich gedacht, ich muss alle Leute aus dem Raum schicken, aber das konnte ich nicht tun. Ich meine, Roswitha war da, sie hat eigentlich ihr Frieden eigentlich schon gefunden mit der Situation. Und und dann muss man wieder umstellen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber weißt du, dann muss man, wir haben für sie gebetet und haben dann zusammen gesungen. Und da kam auch ein Frieden Gottes kam da. Und es war dann auch wieder gut. Und dann, eine Woche später, kommt der Nachricht, dass auch Ursula, und ich weiß nicht, ob ihr Ursula in ihrem Kampf miterlebt habt, für die sie kennen, aber sie war so etwas von zuversichtlich, so etwas von positiv. Sie hatte manchmal so schlimme Schmerzen und dann hat sie mich ermutigt durch ihre Haltung, wie sie mit ihrer Krankheit umgegangen ist. Und dann, sterben die. Und ich weiß, sie sind bei Jesus. Ich weiß, sie haben beide Jesus aufgenommen und das ist das Beste. So versteht mich nicht falsch, das ist das Beste. Aber gleichzeitig ist in mein Herz eine Unzufriedenheit, was der Maß an Heilung hier in unseren Situationen ist. Ich glaube, da soll viel mehr Heilung stattfinden. Und in dieser Situation, so, so, zu gehen, von einem Schritt gehen. Und ich möchte, ich erzähle das mit diesem Gedanke, wir sind Oase, wir sind mutig. Weil die Frage ist, weißt du, so, wir gehen Schritte und dann passiert nicht das, was wir erwarten, das geschieht. Und wie gehen wir weiter? Was nun? Ich kann eine Haltung annehmen und sagen, ich habe es gesehen, ich werde nie wieder für Leute beten. Es funktioniert eh nicht. Aber ich sage, nein, das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, Jesus Christus, der all unsere Sünde vergibt, der all unsere Krankheiten heilt, das ist die Wahrheit. Und das nehme ich. Und morgen oder heute, wenn du krank bist, ich möchte mit dir beten. Ich möchte Gott vertrauen für Heilung. Gleichzeitig, wie heißt das, möchte ich damit umgehen lernen, wie, ja, was wir tun, wenn es nicht geschieht. Und dazu möchte ich eine Bibelstelle, da kam eine Bibelstelle in meine Gedanken. Als ich durch diese Zeit ging, dann kam eine Bibelstelle in meine Gedanken. Und die steht in 2. Samuel 12, Vers 2, glaube ich, wo es geht um David und seinen Sohn. Weißt du, David hat gebetet, er hat gebetet, dass sein Sohn lebt. Er hat gebetet, dass sein Sohn lebt. Und er betet, dass sein Sohn lebt und er betet und er betet. Und die Diener, und dann stirbt der Sohn. Und dann die Diener, die sind total nervös, weil die sagen, wenn er so war, als er gebetet hat, und jetzt müssen wir ihm die Nachricht geben, dass sein Sohn gestorben ist. Wie machen wir das? Und dann merkt der David, dass etwas ist, so die Art und Weise, wie sie reagieren. Und dann fragt er, dann sagt er, ist er tot? Und dann sagen sie, ja, Herr, er ist tot. Und dann, was David tut, er steht auf vom Gebet, er geht hin, er wäscht sein Gesicht, er geht im Tempel und er betet an. Die Bibel sagt, er wirft sich auf den Boden. Und das ist so diese Haltung der Anbetung, er betet an. Also und als ich mich Gedanken gemacht habe dafür, dann bin ich in mein Wohnzimmer gegangen und ich habe mich auf den Boden geworfen und ich habe ihm angebetet. Und ich habe gesagt, Herr, du bist Gott. Du bist gestern, heute, für immer der gleiche Gott. Ja, und ich bete dich an. Ich brauche nicht alles zu verstehen, um dich anzubeten. Herr, du bist der Allerhöchste. Und ich bete an. Und während ich da auf dem Boden lag, kam Jeremia 33, Vers 3. Ruft mich an und ich werde dich große und unergründlich, sagt es auf Deutsch, unerreichbare Dinge kundtun, die du nicht weißt. Also in diesem Moment spricht Gott zu mein Herz und er spricht diese Bibelstelle zu mein Herz, wo er sagt, ruf mich an und ich werde dich Sachen zeigen. Ich werde dich große, mächtige Sachen zeigen, wovon du noch nicht weißt. Wir gehen weiter. Wir gehen mutig voran. Weißt du, wir weinen mit denen, die weinen. Wir freuen uns mit denen, die sich freuen. Und wir gehen mutig voran, denn Jesus ist der Gleiche. Jesus ist der Gleiche. Ich habe zum Schluss, ich habe schon einmal das erzählt, als mein Pastor in Suriname, der Karel, als sein Vater, und sein Vater ist dann, hat zwei Gehirnschläge gehabt und als er gestorben ist, an dem Sonntag war er sehr kaputt. Und ich weiß noch, an dem Tag, er steht auf und das hat mich so bewegt. Und dann hat er gesagt, was machen wir jetzt? Und dann hat er genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, Jesus ist der Gleiche, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Jesus heilt heute noch. Wenn du heute hier bist, komm nach vorne, wir beten für Heilung. Und Gott hat an dem Tag viele angerührt und geheilt. Also inmitten von's Nichtverstehen, lasst uns Gott sein lassen Und lass uns aber unsere Glaube nicht über Bord werfen. Lass uns nicht anfangen, Lügen zu glauben. Lass uns an die Wahrheit festhalten. Denn die Wahrheit wird uns frei machen. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Wenn du heute Morgen krank bist, wenn du eine körperliche Krankheit hast, leg deine Hand auf den Punkt, wo du Heilung brauchst, und wenn es oder leg es einfach auf dein Herz, wenn es schwierig ist, es auf die Stelle zu legen. Sein Streben ist uns Heilung geworden, sagt die Bibel. Und wir stehen jetzt vor dem Thron der Gnade und wir vertrauen Gott für Heilung jetzt in diesem Moment. Sein Streben ist uns Heilung geworden. Und ich gebiete die Probleme im Darmbereich, um zu gehen in Jesu Namen. Im Magenbereich, um zu gehen in Jesu Namen. Und ich gebiete die Hautprobleme, um zu gehen in Jesu Namen. In Jesu Namen gehe. Danke, Jesus, für das, was du jetzt am Tun bist. Danke für das, was du jetzt tust. Ich gebiete Krebs, um zu verschwinden in Jesu Namen. Herr, und ich danke dir für das, was du tust. Dein Name sei erhöht in Jesu Namen. Amen.